Ich möchte uns Kapitel 15 lesen bis 16,3. Es begab sich aber nach einer Zeit in den Tagen der Weizenernte, dass Simson sein Weib mit einem Ziegenböcklein besuchte. Als er aber sagte, ich will zu meinem Weib in die Kammer gehen, wollte ihr Vater ihn nicht hineinlassen. Denn ihr Vater sprach, ich dachte, du wärst ihr Gram geworden, da habe ich sie deinem Gefährten gegeben. Ist nicht ihre jüngere Schwester schöner als sie? Die soll dein sein statt jener. Da sprach Simson zu ihnen, diesmal bin ich unschuldig, wenn ich den Philistern Übles tue. Und Simson ging hin und fing 300 Füchse und nahm Fackeln, kehrte je einen Schwanz gegen den anderen und tat je eine Fackel zwischen zwei Schwänze, zündete dieselben mit Feuer an und ließ sie unter das Korn der Philister laufen und zündete also die Gauben an, samt dem stehenden Korn und den Olivengärten. Da sprachen die Philister, wer hat das getan? Da sagte man, Simson, der Tochtermann des Timniters, weil er ihm sein Weib genommen und sie seinem Gefährten gegeben hat. Da zogen die Philister hinauf und verbrannten sie samt ihrem Vater mit Feuer. Simson aber sprach zu ihnen, wenn ihr solches tut, so will ich nicht eher aufhören, als bis ich an euch Rache genommen habe. Und er zerschlug ihnen Schenkel und Hüften mit gewaltigen Schlägen. Dann stieg er hinab und blieb in der Felsenkluft zu Ethan. Da zogen die Philister hinauf und lagerten sich in Juda und ließen sich nieder zu Lechi. Aber die Männer von Juda sprachen, warum seid ihr wieder uns heraufgezogen? Sie antworteten, wir sind heraufgekommen, Simson zu binden und ihm zu tun, wie er uns getan hat. Da zogen 3000 Mann von Juda hinab zur Felsengruft von Etam und sprachen zu Simson, weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Warum hast du uns denn das getan? Er sprach zu ihnen, wie sie mir getan haben, so habe ich ihnen getan. Sie sprachen zu ihm, wir sind herabgekommen, um dich zu binden und in die Hände der Philister zu geben. Simson sprach zu ihnen, so schwört mir, dass ihr mich nicht töten wollt. Sie antworteten ihm, nein, wir wollen dich nur binden und in ihre Hand geben und wollen dich nicht töten. Und sie banden ihn mit zwei neuen Stricken und führten ihn vor der Kluft herauf. Als er nun nach Lechi kam, jauchzten ihm die Philister entgegen. Da kam der Geist des Herrn über ihn, und die Stricke in seinen Armen wurden wie Fäden, die das Feuer versenkt hat, so dass die Bande von seinen Händen fielen. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken. Da streckte er seine Hand aus und nahm ihn und erschlug damit 1000 Mann. Und Simson sprach, mit dem Eselskinnbacken färbte ich sie rot, mit dem Eselskinnbacken schlug ich 1000 Mann tot. Und als er diesen Ausspruch getan, warf er den Kinnbacken aus seiner Hand und hieß jenen Ort Ramat Lechi, das bedeutet Kinnbackenhöhe. Da ihm aber sehr durstete, rief er den Herrn an und sprach, du hast durch die Hand deines Knechtes dieses große Heil gegeben. Soll ich nun aber vor Durst sterben und in die Hand der Unbeschnittenen fallen? Da spaltete Gott die Höhlung, die bei Lechi ist, so dass Wasser herausfloss. Und als er trank, kehrte sein Geist wieder und er lebte auf. Darum hieß man sie noch heute Quelle des Anrufers, sie ist bei Lechi. Der richtete Israel zur Zeit der Philister 20 Jahre lang. Und Simson ging nach Gaza und sah da selbst eine Hure und kam zu ihr. Da wurde den Gazittern gesagt, Simson ist hierher gekommen. Da machten sie die Runde und lauerten die ganze Nacht auf ihn. Sie verhielten sich die ganze Nacht ruhig und sprachen, morgen, wenn es Licht wird, wollen wir ihn erwürgen. Simson aber lag bis Mitternacht. Zu Mitternacht aber stand er auf, ergriff beide Flügel des Stadttors samt den beiden Pfosten und hob sie aus den Riegeln und legte sie auf seine Schultern und trug sie hinab auf die Höhe des Berges von Hebron. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr für Simson lest. Wir haben ja das letzte Mal schon gesehen, dass der Simson ein Mann ist, voll Zwiespalt. Und ich denke, man muss einfach sich zuerst nochmals vergegenwärtigen, was das Buch der Richter eigentlich beschreibt. Wir haben ja gesehen, wie Israel im Buch Josua das Land der Verheißung eingenommen hat, wie Israel dann in seine Berufung hineinging, wie sie Sieg über Sünde hatten, ihre persönliche Berufung angetreten hatten und letztendlich vor Gott standen. Das war der Zustand. Josua nochmal gibt ihnen ganz klar das Zeugnis, er und sein Haus wollen Gott dienen. Der Rest, was dann passiert, haben wir gesehen, Richter, wie dann das Volk über kleine Schritte systematisch innerlich vom Herrn weicht. und dann immer mehr zurückgeht. Wir haben ja gesehen, dass das nicht schlagartig ging, sondern intervallmäßig. Immer ein Stückchen weiter. Und wie das nie schlagartig geht, in dem Sinne, dass plötzlich das Böse sichtbar hervorbricht, sondern es war immer so, sie hatte Zeiten, wo es gut ging, dann kamen wieder die Intervalle, wo es schlecht ging, gut, schlecht, ein richtiges Wechselspiel. Auf und ab, einmal in der Hände der Verlister, dann wieder vom Herrn gerettet, und wie Gott immer wieder Gnade gab. Was wir auch gesehen haben, wie dann immer mehr, je weiter das fortschreitet, und das Buch Richter ist ein Bild für die Endzeit bis zum Ende. Das heißt, du siehst dann, wie das Volk Gottes systematisch in den Abfall geht und das Ende, da sind wir dann am Schluss vor Richter. Und der Höhepunkt der Herrschaft des Antichristen, der Höhepunkt dieser teuflischen Herrschaft wird sein, wenn der Heilige Geist bei der Entrückung der Gemeinde von dieser Erde genommen ist und wenn dann letztendlich auf dieser Erde der gleiche Zustand herrscht wie im letzten Vers vor Richter. Richter 21, 25. Zu jeder Zeit war kein König in Israel. Jedermann tat, was ihn recht dünkte. Das ist genau das, was letztendlich das teuflische Programm ist, Gesetzlosigkeit. Das heißt, das Buch Richter beschreibt Gesetzlosigkeit. Jetzt haben wir ja das letzte Mal schon gesehen, wie der Simson hier diese vermischte Persönlichkeit ist. Und das ist das, was eigentlich dem Buch am meisten auffällt. Nämlich, dass nicht nur das Volk Gottes systematisch in der Abfall geht, sondern die selbst, die Männer und diese Richter und auch diese, ich sag's mal, Gotteshelden, die Gott benutzt, wie auch diese Männer von diesem Zeitgeist, der hier geherrscht hat zum Buch der Richter, so angesteckt waren, dass obwohl Gott durch sie Rettung gab, obwohl der Heilige Geist über sie kam, obwohl eine gewisse Segenslinie zu finden ist, sie trotzdem im Prinzip absolut problematische Leute waren. Zum Beispiel Jephtha, haben wir ja gesehen, absolut problematischer Mann. Und jetzt Simson, wir haben es letztes Mal gesehen, wie er hier ganz einfach, ich sag's nochmal, mit diesem absolut geteilten Herzen, obwohl er ein Gesalbter des Herrn war, hier das Elend anrichtet. Was jetzt hier weiter fortschreitet, das sehen wir noch bis zum bitteren Ende vom Simson. Und mir geht es eigentlich darum, dass die Endzeit, das heißt die Zeit vor der Wiederkunft Jesu, die Zeit der Gesetzlosigkeit, die Zeit des Abfalls der Gemeinde bestimmte besondere Merkmale hat. Die hat besondere Merkmale in der geistlichen Landschaft und die bringt besondere Menschen hervor. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man das geistlich begreift. Ich habe mir schon oft überlegt, was würde wohl die Gläubigen sagen, die vor 50 Jahren so in unserem Alter waren, die nicht mehr leben, die schon beim Herrn sind, wenn die sehen würden, was in den letzten 5 Jahren mit der Gemeinde Jesu passiert ist. Ich glaube, ich würde die Welt nicht mehr verstehen, dass es sowas gibt. Das kann man nur hier verstehen, wie selbst dann auch Leute, die Gott gedient haben, plötzlich sich vollkommen vermischt zeigen. Das haben wir hier beim Simson. Und zwar, das ist einfach so, er hat eine Berufung von Gott gehabt. Er war ein klar von Gott bestätigter Nazirer. Der Heilige Geist war auf ihm. Er war gesalbt mit dem Heiligen Geist. Er hat Gott gedient, überhaupt keine Frage. Und trotzdem hat der Zeitgeist durchgeschlagen. Und das ist das Hauptproblem der Endzeit, dass der Zeitgeist abfärbt. Und es ist die große Frage, inwieweit man in dieser Zeit noch die Maßstäbe, die um die Jahrhundertwende, als die große Erweckung war, die ja über den ganzen Erdball ging, ob man hier noch sagen kann, dass man überhaupt als normaler Gläubiger so letztendlich seinen Weg als Gemeinde gehen kann, oder ob hier dauernde Auseinandersetzung mit diesem Zeitgeist stattzufinden hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, sagt man ja im Volksmund. Und es ist eine Gnade von Gott, dass Gott den Menschen so geschaffen hat, dass er anpassungsfähig ist. Man nennt das Assimilation. Und das ist letztendlich so, wir waren schon vor der Freizeit in einer ganz kleinen Hütte, oder was Hütte, das war ein seltsames Gebäude auf jeden Fall. Wir hatten so Zimmer, das war also fast nicht fassbar, dass man 14 Tage dort leben konnte. So war der erste Eindruck, wenn du aus der Zivilisation diese Freizeithütte kriegst. Aber was mich total erstaunt hat, nach 3 Tagen hat sich mein ganzer Geist, meine Psyche, mein Körper so an diese Umgebung gewohnt, dass ich mir auch vorstellen konnte, dass ich immer dort wohne. Es war interessant, wie der Mensch sich einfach anpasst, wenn er sich anpassen muss. Diese positive Eigenschaft, die Gott dem Menschen verliert, hat aber auch eine negative, gefährliche Seite. Und zwar, man passt sich einfach an, das heißt, man gewöhnt sich. Und wenn der Zeitgeist dauernd böse Dinge hervorbringt, wenn der Zeitgeist dauernd letztendlich im geistlichen Bereich problemhafte Situationen schafft, dann gewöhnt man sich dran. Und das ist ein Riesenproblem. In 2. Timotheus 3, das schauen wir jetzt nicht auf den Zettel, aber ich möchte uns das lesen. 2. Timotheus 3, 1. Ist praktisch diese Zeit beschrieben. Und zwar, sie sagt, dass eine besondere Art von Mensch hervorgebracht wird. Aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen, das heißt genau in diesen letzten Zeiten, schwere Zeiten eintreten werden. Und dieses Wort schwer, das steht in Matthäus 8, 28, und das ist die Beschreibung dieser besessenen Männer. Das heißt, da werden praktisch Zustände auftreten, die werden so sein, dass du den Eindruck hast, die Leute um dich herum sind alle besessen, sind alle nicht mehr normal. Also die Bibel sagt ausdrücklich, wie bei denen Besessenen, sie nimmt dasselbe Wort, so werden Zeiten sein. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, zuchtlos, dem guten Feind, treulos, leichtsinnig, aufgeblasen, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Dabei haben sie den Schein von Gottseligkeit, deren Kraft aber verleugnen sie. Und das ist eigentlich das, was sich bei uns heute abspielt. Wenn ihr der Simson hier betrachtet, was hier läuft, dann müssen wir uns bewusst sein, dass das eigentlich etwas ist, das typisch Endzeitcharakter hat. Und hier ist eine Gefahr für uns Gläubige, auch für die Gläubige, die Gott dienen wollen, für die Gläubige, wo, ich sag's nochmal, wirklich echt sind, der Heilige Geist empfangen haben und trotzdem in dieser Zeit leben, wo dieser Zeitgeist absorbt. Und wenn man das jetzt einmal anguckt bei dem Simson, wir haben ja gesehen, wie es im Herzen von Anfang an nicht gestimmt hat. Nicht hundertprozentig. Das war das Phänomen, was wir auch betrachtet hatten, dass Gott auch Menschen benutzt und dass hier der Perfektionismus halt nicht sieht, dass Gott auch manchmal Menschen benutzt, wo es in manchen Teilbereichen des Lebens nicht in Ordnung ist. Das habe ich auch lernen müssen. Ich habe früher gesagt, es gibt es nicht, dass Gott es tut. Aber es gibt es laut Bibel. Es gibt es letztendlich, es gibt keine Bibelstelle, die sagt, dass Gott nur jemand benutzt, der 100% in allen Bereichen in Ordnung ist. So stellt sich wahrscheinlich die Schwierigkeit, immer zu allen Zeiten jemanden zu finden, der im Reich Gottes dient. Aber was mir jetzt wichtig ist, dass wir erkennen, was hier beim Simson passiert für Einflüsse, was für Regungen da waren im Herzen und wie wir uns dagegen wehren können. Das Interessante ist in Vers 1, er war vom Geist Gottes getrieben. Ich denke, da sind wir uns einig. Das ist überhaupt keine Frage. Vers 19, der Geist des Herrn kam über ihn. Und dann schlägt er die Feinde. Aber jetzt kommt eben was Furchtbares. Und ich weiß nicht, ob ihr das jemals beobachtet habt. Bei mir ist es in der Bibel relativ leicht, wenn ich zum Beispiel das Wort Geist, wenn es der Heilige Geist betrifft, immer gelb mache. Und wenn man so mal das Simson durchliest, dann fällt einem etwas auf. Und zwar beim Simson fällt etwas auf. Er hatte den Heiligen Geist, weil er ein Nazirer war. Er war ein Gesalbter des Herrn, er hatte die Kräfte Gottes. Und jetzt fällt richtig auf, wie diese Kraft Gottes vom Simson benutzt wird. Das heißt, er handelt in der Kraft Gottes, aber gleichzeitig sieht man eigentlich etwas Erschütterndes. Wie dieser Simson diese Kraft Gottes teilweise missbraucht. Das heißt, immer wieder wird beschrieben, der Geist des Herrn kommt über ihn, zerreißt den Löwe. Der Geist des Herrn kommt über ihn, er schlägt dann die Feinde tot. Das sind also schon brutale Aktionen, die er hier macht. Aber es steht meistens dabei, der Geist des Herrn kam über ihn, und dann schlägt er jemand tot oder bringt einen Löwe um. Aber jetzt fällt auf, dazwischen gibt es immer wieder Intervalle, wo der Simson genauso handelt wie vorher unter dem Heiligen Geist, bloß ist das Entscheidende, der Heilige Geist trägt ihn dort nicht. Das heißt, er handelt genauso, wie er als Gläubiger in der Kraft des Heiligen Geistes normal handeln würde. Aber er missbraucht hier die Kraft, die Befähigung, die Gabe, die Gott ihm gegeben hat, für seine irdischen Ziele, für das, was in seinem Herz drin ist. Und das ist eine ungeheure Gefahr im Reiche Gottes, je weiter die Endzeit fortschreitet. Dass man ein geteiltes Herz hat, dass man nicht 100% dem Herrn dient und dass man dann letztendlich sogar seine eigene, ich sag's nochmal, Begabung von Gott her missbraucht, auch im Reiche Gottes. Das heißt, das, was der Paulus sagt, dass man das Seine sucht und nicht das, was Christus Jesus ist. Das heißt, dass man eigene Ziele hat. Jakobus 4,1. Woher kommen Kriege, woher kommen Streitigkeiten? Und jetzt steht da im Griechischen, in euch. Kommen sie nicht, und jetzt steht da nicht von, sondern aus den Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr seid begehrlich und habt nicht, ihr mordet und eifert und könnt es doch nicht erlangen, ihr streitet und kriegt, ihr erlangt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr übel bittet, um es mit euren Wollüsten zu verzehren. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer immer der Welt Freund sein will, macht sich zum Feinde Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt, größer ist aber die Gnade, die er gibt. Darum spricht sie, Gott widersteht den Hochfertigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So unterwerfet euch nun Gott, widerstehet dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinige die Hände, ihr Sünder, und macht eure Herzen keusch, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlet euer Elend, trauert und heulet. Euer Lachen verkehre sich in Trauer, eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Simson ist ein klassischer Mann mit geteiltem Herzen. Und er ist ein Mann, der letztendlich trotzdem von Gott gesalbt ist und trotzdem eine Berufung hat. Aber ist euch aufgefallen, dem Jakobus-Text, mir ist das früher nie aufgefallen, was lehrt die Bibel über das geteilte Herz, wo kommt es her? Wenn ihr den Text ganz eiskalt lest, dann stellt man etwas fest, auf die Idee kommt man ja gar nicht, als normaler Mensch. Die Bibel sagt in dem Jakobus-Text, dass das geteilte Herz vom Hochmut kommt. Das ist ja interessant. Man sagt ja, das geteilte Herz kommt, weil du es schwer hast, weil du lau bist, weil du es nicht schaffst, weil du keine Kraft hast. Aber genau das lehrt die Bibel nicht. Sondern sie sagt, das geteilte Herz kommt letztendlich, weil man hochmütig, hochfertig ist. Und er empfiehlt dann und sagt, demütige dich und das geteilte Herz geht weg. Und wenn ihr jetzt den Simson einmal unter dem Aspekt lest, warum hat er denn letztendlich, ich sag's nochmal, ein geteiltes Herz, dann beginnt, wo er geboren wird, bis er stirbt und lest es die ganze Kapitel mal durch, nur unter dem Aspekt, dann werdet ihr keine einzige Bibelstelle finden, wo dieser Mann irgendwo einen Millimeter zurückgeht. Wo dieser Mann sich demütigt vor Gott. Wo dieser Mann unterdurch geht. Sondern der Mann hat das, was man in der Welt sagt, einen Lauf. Dem läuft alles glatt. Dem läuft es vor der ersten Minute ja glatt. Und wenn es mal nicht glatt läuft, wird er brutal und es geht einfach weiter. Da jetzt läuft er also massiv nicht glatt mit der Frau. Und wenn man aber ganz nüchtern liest, merkt man, ist Hochmut im Spiel. Und jetzt kommt etwas, das ist wiederum schwierig. Wir sind in der Endzeit, zumindest in unseren Breitengraden. Wir sind eine Gesellschaft, und der Zeitgeist, der hat ungefähr folgende Merkmale. Es geht dem Menschen relativ gut im Vergleich zu früher. Trotzdem sind die Leute alle nicht zufrieden, obwohl es ihnen gut geht. Die Menschen hat sich systematisch darauf gewöhnt, dass es immer läuft, dass alles glatt geht. Die Menschen sind so, dass sie vollständig geprägt werden, letztendlich von diesem Zeitgeist, der ihnen vorgaukelt, dass das, dass dem Menschen gut geht, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass er letztendlich sich wohlfühlen soll, dass einfach bei mir glatt geht, dass das der Normalzustand ist. Und das ist genau der Zustand, wo man dann sich überhebt.
Und das ist auch der Grund, warum die Bibel immer wieder betont, dass es ein Gläubiger nötig hat, gedemütigt zu werden, dass er sich nicht überhebt. Und die Endzeit ist eine Zeit, und das ist eben das Teuflische. Sie ist nicht unbedingt, zumindest in diesen Breitegraden, wo das römische Reich dann entsteht, langsam aber sicher, wo der Antichrist kommen wird, wo Europa ist, sie ist kein Reich der Verfolgung, sondern sie ist ein Reich der Verführung. Du siehst hauptsächlich, wie es den Menschen gut geht, immer besser geht und gut geht. Und letztendlich wird da etwas geboren, auch in den Herzen der Gläubigen. Da wird ein gewisser Hochmut geboren. Ein gewisses sich daran gewöhnen, dass es gut geht. Und man glaubt dann, dass das der Normalzustand ist. Der Gläubige wird dann schon eher in den Hader hineingetrieben, wenn es ihm nicht so geht wie seinem Nachbar. Wenn er es nicht so glatt hat wie die Welt. Das heißt, da passiert was ganz Furchtbares, und zwar, dass man die Denkweise der Welt bezüglich des natürlichen Lebens langsam aber sicher zu seiner eigenen Denkweise macht. Und das kannst du durch die ganzen gläubigen Kreise verfolgen. Und dann, wenn das einmal der Fall ist, dann passiert genau das Gleiche, weil diese Strukturen sind letztendlich vom Teufel geprägt, und dann begeht man die Ursünde des Teufels, das ist der Hochmut. Ich sag's mal vorsichtig, dann wird's einem zu wohl. Und das war genau der Fall beim Simson. Es ging ihm zu gut, und das sieht man jetzt auch genau, was passiert. Hier, letztendlich, gibt ihm Gott nochmal Sieg, da kommt der Heilige Geist über ihn, und im Heiligen Geist kann er die Philister letztendlich seine Feinde besiegen. Vorher hat er diesen brachialen Fehler gemacht, hinunterzugehen, nach einer Frau zu sehen, wo er hätte nicht sehen dürfen. Es war sein Wunderpunkt, das würde ich verfolgen bis zum Ende. Der hat eine Schlagseite gehabt, und das war das andere Geschlecht. Und da ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben Zeitgeist. Das heißt, auch die Welt draußen ist in Bezug auf das Zwischenmenschliche, Mann, Frau, ist inzwischen so heruntergekommen und so unnormal, aber das ist so, dass das flächendeckend eben auf der ganzen Welt ist und alle Menschen so sind, das ist dieser Zeitgeist, dieser antichristliche Geist, dass das auch in die Gemeinde langsam einbricht und dass man nicht mehr weiß, was normal ist. Und wenn du die biblischen Positionen aufrechterhältst, dann lacht man dich aus. Dann lacht man dich aus heute. Also, wenn ich manchmal sage, wie ich mir zum Beispiel junge Leute vorstelle, wie sie sich benehmen in manchen Dingen, dann merkst du, da kriegst du ein mildes Lächeln, höchstens noch. Viel mehr kriegst du nicht. Und jetzt kommt mal ein ganz neuralgischer Punkt, bevor wir weitergehen. Ihr seht ja, es ist ein ganz dünner Zettel. Das hat seinen Grund. Ich möchte eher ein bisschen das Umfeld auch beschreiben, dass man Feeling kriegt, was sich da geistlich letztendlich abspielt. Jetzt kommt halt das entscheidende Problem. Wir müssen auch beginnen, das wird mir immer klarer, unsere jungen Leute zu prägen und ihnen beizubringen, was normal ist. Und beim Simson siehst du hier, er hatte in Kapitel 14, hat er die Schlagseite, dass er nach dieser Philisterfrau geguckt hat. Was passiert jetzt wieder? Kapitel 15, er sucht wieder nach dieser Frau. Er hat die Lektion, die Gott ihm beibringen wollte, nicht gelernt. Er hätte A, nicht nach der Frau gucken dürfen, B, wenn er eine Frau hätte wollen, hätte er nach Israel gehen sollen. Als Nazirer, als Gottgesalbter, gab es da klare Linie, was er hätte tun sollen, hat er alles nicht getan. Das heißt, er hat sich in seinem Herzen schon so daran gewöhnt gehabt. Und das ist die Gefahr für mich, dass man sich das, was draußen geht, einfach gewöhnt. Je mehr man sich daran gewöhnt, je mehr wird man sich so verhalten. Und das siehst du bei diesem Simson vollkommen, wie man sich daran gewöhnen kann, ihre Zeit der Gesetzlosigkeit so zu denken wie die draußen. Es ist für ihn vollkommen selbstverständlich, dass er hinterher wieder zu dieser Frau geht. Wir kommen nachher noch weiter drauf, was es mit dem Zwischenmenschlichen zu tun hat. Mir ist bloß wichtig, er begeht die gleiche Sünde wieder. Das heißt, obwohl der Heilige Geist ihn treibt, ist diese sündhafte Regung bei ihm nicht gebrochen, die ist ungebrochen in seinem Herzen da. Und er geht mit einer absoluten Selbstverständlichkeit da runter. Und jetzt passiert es wieder. Jetzt, obwohl er ein Nazirer ist, jetzt steht nicht mehr, der Heilige Geist kam über ihn und er rächte sich an den Philistern. Das steht da nicht. Das heißt, es war nicht der Wille Gottes, hier Rache zu üben. sondern die Rache zu üben, die war in Vers 19 vom vorigen Kapitel. Dort hat der Heilige Geist gewirkt. Aber jetzt hat er sinnvoll nochmal diese Kräfte. Er ist ein Nachsehreher. Er ist ein Gottgeweihter. Und jetzt geht er einfach hin, missbraucht seine ganze Kraft und rächt sich bitterböse und zündet hier praktisch denn ihre Kornfelder mit diesen 300 Füchsen, eigentlich sind Schakale, an und richtet hier Chaos unter die Philister. Aber es ist nicht vom Heiligen Geist, möchte ich betonen. Er missbraucht die Gabe. Er missbraucht ihre Geistesgabe. Und das ist immer ein Zeichen von Endzeit. Die alten Brüder haben uns beigebracht, dass der Gläubige in drei Bereichen fällt. Ich habe es schon oft erzählt, ist aber ungeheuer wichtig. Gerade zwischenmenschlich Mann, Frau, Geld und Ehre. Und das, was du hier beim Simson siehst, er ist hier, er geht auf Ehre. Er rächt sich aus beleidigter Ehre. Und das ist immer der gleiche Gedanke. Man kann aus Recht Gottes missbrauchen für seine eigenen Ziele. Und das ist eine Katastrophe, wenn man das tut. Und du wirst immer mehr Menschen sehen. Wenn ich sehe, wie wirklich führende Gläubige, die früher mal normal waren und ganz normale Menschen waren, die haben sich abgesondert von dieser Welt, haben Gott gedient, sind ihren Weg gegangen im Evangelium, haben gekämpft mit der Sünde, wie die sich blitzartig anpassen dieser Welt und dann das, was sie von Gott bekommen haben, auch ihr Amt, wo sie dienen sollten, einfach missbrauchen, um ihre Machtposition in dieser Welt zu kriegen, und da bleibt mir fast die Luft manchmal weg. Könnt euch jetzt Namen sagen, ganze Kette, die ihr kennen würdet, aber ihr lässt ja selber in die Zeitungen den Blättchen, was da abgeht. Und den normalen Gläubiger, der nicht nach der Welt trachtet, und jetzt möchte ich mal sagen, was Welt ist, die Bibel definiert ja nicht, was weltlich ist, sondern sie sagt einfach, die Welt ist Welt und der Gläubige ist Gläubige, Recht Gottes. Und sie sagt, in dem Moment, wenn man die Welt lieb hat, wird sie gefährlich, und in dem Moment, letztendlich, wenn die Welt mein Herz teilt, aber ansonsten sagt sie, gebrauche die Welt, als gebrauchtest du sie nicht. Das heißt, es ist nicht so, dass man sagt, alles, was jetzt von draußen kommt, ist böse, sondern sie sagt, man muss ganz klar unterscheiden, was für mich gefährlich wird, und der Rest kannst du die Welt benutzen. Aber hier sieht man dann etwas, er missbraucht hier wirklich seine Kraft, er missbraucht das, was Gott ihm gegeben hat, und zwar für weltliche Dinge. Das ist dramatisch. Für weltliche Dinge. Wisst ihr, und da kann man jetzt anfangen, hier der Gedanke der Rache, und ich habe jetzt einmal den rausgegriffen. Ich könnte jetzt genauso gut, hätte ich rausgreifen können, zum Beispiel, wie ist die Stellung zu der Welt? Was habe ich für Ziele in der Welt? Was will Gott von mir? Aber hier hast du praktisch, hier hast du das Simson, er rächt sich einfach. Und das ist auch das, wisst ihr, von Zeit zu Zeit kommen die Gläubigen zu mir und sagen, kann ich das tun, kann ich zum Rechtsanwalt, kann ich hier einen Streit? Es ist dramatisch. Ich möchte einfach nochmal sagen, wie der biblische Weg ist, um das gegenüberzustellen, dass uns überhaupt bewusst wird, wie der hier daneben geht, dieser Simson. In Matthäus 5, Vers 43 heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen und so weiter. Das heißt, die Bibel sagt hier praktisch ganz klar, zu Deutsch, keine Rache. Keine Rache. Also auch keine Gewalt. Römer 12, 19. Rächet euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern gebet Raum dem Zorne Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Gott ist der Rächer, nicht wir. Wir sind die Schafe, die sich alles zu gefallen, wir müssen uns alles gefallen lassen. Und das ist, je länger ich gläubig bin, je mehr kriegst du Rebellion von den Gläubigen. Ich sage, wir können uns doch nicht alles gefallen lassen. Die werden doch immer schlimmer draußen. Das ist richtig. Und wenn die draußen immer schlimmer werden, die Gemeinde aber gleich bleibt, wenn sie richtig steht, drum wird das immer schwieriger für uns. Das heißt, jeder Tag der Endzeit, wo am Ende entgegengeht, wird für uns schwieriger, weil es draußen immer schlimmer wird und bei uns normalerweise gleich bleibt. Drum wird es schlimmer, für uns schwerer, schwieriger. Aber es bleibt das Prinzip bestehen, sich nicht zu rächen. Guck, das ist so einfach. wenn der Nachbar, egal ob es berechtigt ist oder nicht, diese Seitenstraße sperrt, dann sperrt er sie halt. Dann wird es in Demut zu akzeptieren, das Einzige, was wir tun können, wir können zum Herrn schreien. Aber überlegt mal, was für ein Zeugnis wäre, wenn wir jetzt beginnen würden, uns hier letztendlich zu wehren, zu rächen, dagegen zu schlagen. Wir können zum Herrn beten und dann werden wir sehen, was der Herr tut. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man sich bewusst ist, selbst wenn Unrecht geschieht, die Rache ist des Herrn, nicht unser. Ich weiß nicht, ob ihr jedes Buch von dem Joseph Chabot gelesen habt. Der französische Protestantismus steht ein paar Mal da drinnen in der Bücherei. Wenn ihr im Urlaub nicht wisst, was lesen, holt das Buch. Das Buch ist hochinteressant und zwar, in diesem Buch siehst du, was passiert, wenn der Gläubige sich rächt. Er geht unter. Die Protestanten Frankreichs sind ausgerottet worden, weil sie sich gewehrt haben. Ich bin heute überzeugt, hätte sie sich nicht gewehrt, wäre ihnen nichts passiert. Sie wären gestorben. Aber der Protestantismus wäre in Frankreich nicht ausgerottet worden. Er ist ausgerottet worden, weil sie zum Schwert gegriffen haben. Und in dem Moment, wie sie zum Schwert gegriffen, hat Gott seine Verheißung, jetzt seine Gerichtsverheißung, eingelöst, wer vom Schwert greift, kommt durch Schwert um. Und wir müssen einfach uns bewusst sein, wenn die Welt noch so schlimmer wird, wenn sie noch so unverschämt wird, wenn es immer schlimmer wird, es ist nicht der Plan Gottes, dass wir als Gläubige uns wehren. So wie der Simson gehandelt hat, letztendlich, der kriegt nicht, was er will und schlägt dann um sich, das ist entzündet. Der Gläubige darf nicht nur nicht um sich schlagen, wenn er nicht kriegt, was er will, sondern er darf auch nicht um sich schlagen, wenn es ihm schlecht geht. Er darf nicht um sich schlagen, wenn ihm Übles tut, sondern der Weg dem Lamme nach heißt, Kopf einziehen, unten bleiben, Finger weg. Ich denke, das ist ein wichtiges Prinzip, wenn man das begreift. Das Programm Gottes sehen wir nochmals aus Philipper 4, Vers 5. Und zwar, ich denke einfach, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Er sagt hier, eure Sanftmut, Luther hat übersetzt Lindigkeit, das ist eine Form von Milde. Eure Sanftmut lasset alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Das heißt, je näher der Herr kommt, je wichtiger ist, dass die Gemeinde die Grundstruktur des Reiches Gottes, das heißt, das Wesen des Evangeliums begreift und sich nicht von dieser Welt beeinflussen lässt, wie der Simson sich hat beeinflussen lassen von einer gottlosen Welt, sondern dass wir da bleiben, wo Gott uns hinstellt. Dass wir, wenn es noch so schlimm wird, außerhalb beim Zeitgeist, dass wir immer gleich bleiben, so wie das Evangelium ist. Und der Weg des Gläubigen ist einfach Lindigkeit, Milde, Sanftmut, Demut, nicht wehren, nicht zurückschlagen, unter durchgehen, sich Notfall alles gefallen lassen, ist entscheidend. Natürlich ist hier die Grenze, wenn es selber zur Sünde wird, dann müssen wir uns wehren. Sobald Sünde kommt, dass wir Sünde begehen würden durch diese Haltung, dann ist aus, das ist klar. Das ist die Bibel eine klare Richtlinie. Aber wenn es ums Persönliche geht, müssen wir einfach hier diesen biblischen Grundsatz beherzigen. In 2. Korinther 8, Vers 21 heißt es, wir sind auf das bedacht, was recht ist, nicht nur vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Das ist ein weises Prinzip auch der Gemeinde. Die Gemeinde soll tun, was recht ist, vor Gott und den Menschen. Und das, was recht ist vor Gott, das steuert. Das, was recht ist vor den Menschen, das ist das Minimum. Und das, was recht ist vor Gott, das ist das, was eigentlich, was die zweite Meile, die wir zu gehen haben. Der Simson sagt, ich habe ihnen getan, was sie mir getan haben. Wie du mir, so ich dir. Rache. In der Gemeinde Jesu gilt genau das Gegenteil. Wenn dir jemand Böses tut, so tu ihm Gutes. Und das ist wahres Evangelium. Die Bibel sagt, das ist Gnade. Wenn man das Unrecht erduldet und dann so handeln kann. Und das muss man einfach sehen. Das, was recht ist vor Gott, und das ist die Bergpredigt. Und die Bergpredigt gilt uneingeschränkt für uns Gläubige. Wenn man die Haltung einnimmt, ich behaupte es einfach einmal, dann kommt der Gläubige in Schwierigkeiten. Das ist normal. Wenn der Gläubige in Schwierigkeit ist, dann wird er zum Herrn getrieben und der Gläubige braucht Schwierigkeiten. Der Gläubige braucht Nöte. Der Gläubige braucht Druck. weil niemand so gut, niemand so edlisch und niemand so fein ist, dass er hier von sich aus, nur aufgrund von Bibellese, nur aufgrund von Gebet, nur aufgrund von geistlicher Gesinnung, dass er sauber läuft. Den Menschen gibt's bis heute nicht. Weil er A ein Sünder ist, weil er B ins Fleisch fällt, weil er C letztendlich von diesem Zeitgeist beeinflusst wird. Und aus dem Grund muss der Gläubige immer wieder in die Bewährung und dadurch muss auch gedemütigt werden. Dass er bei der Stange bleibt. Und hier ist etwas Entscheidendes nochmals in Römer 14, Vers 18. Da sagt der Paulus etwas, das man gern überliest. Ich lese schon ab 16. So soll nun euer Bestes nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus als Sklave dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen gebilligt. So lasst uns nun dem nachjagen, was zum Frieden und zur Erbauung untereinander dient. Guckt her, Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist, sagt die Bibel, das ist es. Und wenn der Mensch so vorgeht, sagt er, dann wird er von den Menschen gebilligt. Das heißt nicht, dass die ihre Feindschaft dem Evangelium gegenüber aufgeben, aber als Menschen schon gebilligt. Das heißt, da kommt dann die Zustimmung der Menschen. Und jetzt geht sogar der Paulus so weit in Römer 12, Vers 17, dass er erklärt, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Befleißiget euch dessen, was in aller Menschen Augen edel ist. Also es geht jetzt so weit, dass er sagt, nicht nur keine Rache, nicht nur Böses mit Bösem nicht vergelten, sondern letztendlich auch das tun, was in den Augen eines normalen Menschen edel ist. Das muss man sich vorstellen. Wisst ihr, das bedeutet zum Beispiel, wenn ein junger Gläubiger, zum Beispiel in der Straßenbahn oder im Zug oder im Bus fährt. Und es kommt jemand Älteres. Wenn alle nicht mehr aufstehen, dann steht der junge Gläubige halt auf. Das ist hier gemeint. Nichts anderes. Wenn du irgendjemand siehst, die Menschen werden immer unhöflicher und dann wird halt der Gläubige weiterhin höflich sein. Schon Normalzustand. Wenn alles rüpelhaft sich benimmt, dann wird halt der Gläubige sich weiterhin anständig benehmen. Wenn alles Finanzamt betrüge, dann wird halt der Gläubige das Finanzamt nicht betrüge. Wisst ihr, wenn alle letztendlich auch im zwischenmenschlichen Bereich lockerer werden, dann wird halt der Gläubige der Kollegin oder dem Kollegen gegenüber im Geschäft eben nicht locker sein. Das ist der große Unterschied. Der Gläubige ist immer so, wie die Gläubigen immer sind. Wenn die Welt draußen schlimm ist, was anders. Aber der Gläubige ist so, wie er immer ist. Und das ist der große Unterschied. Unbeweglichkeit in diesen Dingen, das will Gott. Und beim Simson, das ist schon genau das Gegenteil. Der ist immer von seinem Herz geprägt, immer vom Zeitgeist. Der macht im Prinzip das, was die Heiden auch machen. Das ist überhaupt kein Unterschied. Sprüche 16, Vers 7. Und da kommt nochmal der Gedanke, bewährt, von Menschen gebilligt. Wenn jemand des Wege dem Herrn wohlgefallen, so macht er auch seine Feinde mit ihm zufrieden. Soll ich mir vorstellen, was das heißt? Dass Gott dann sogar so weit geht, dass die Feinde zufrieden sind. Das ist das, was 2. Korinther 10, 18 steht. Wenn der Herr bestätigt, der ist bestätigt, auch vor Menschen. Da kommt dann auch die Zustimmung von den Menschen. Oft nicht fürs Evangelium, da bleibt Gegnerschaft, aber für den Mensch. Und ich denke, es ist einfach ein Weg, den müssen wir sehr. Und Simson, er war ein Grenzgänger zwischen dem Reich Gottes und zwischen der Welt. Und zwar nicht nur zwischen der Welt, normal, dass er in dieser Welt gelebt hat, sondern er war ein Grenzgänger letztendlich zwischen diesem gesetzlosen Zeitgeist und zwischen Gläubigsein. Das heißt, er war ein vermischter Mensch. Er war manchmal vom Heiligen Geist geprägt und das andere Mal war er nicht von seinem Menschsein geprägt. Sondern er war von diesem Zeitgeist, von diesem dämonischen Geist geprägt, der auch hier geherrscht hat. Und das ist das Drama. Dann wird es nämlich schlimmer. Dann ist der Zwiespalt im Herzen auch viel größer. Er ist also ein Grenzgänger zwischen Welt, Weltgeist und Reich Gottes. Und das ist mit der 1. Johannes 2,15. Hab nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Das ist genau das, wo man dann letztendlich auch sich dran gewöhnt. Wisst ihr, und es gibt der Welt den blöden Spruch, der kommt sogar aus einer ganz üblen Ecke, während den Anfängen, aber da ist was drin. Und zwar, man kann sich daran gewöhnen, dass man bestimmte Zeitgeisterscheinungen nachgibt. Man kann aber auch stur bleiben. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann ist dieses Widerstehen, also stur zu bleiben, geistlich der richtige Weg. Hätte zum Beispiel der Simson, nachdem er die Lektion gelernt hat mit dieser Frau, wäre sich bewusst geworden, dass er überhaupt nichts zu suchen hat bei ihrer Philisterfrau vom mosaischen Gesetz her, dann wäre dem Simson das alles erspart geblieben. Dann hätten nicht seine eigenen Leute ausliefern müssen. Aber man sieht hier, der Mann, der kennt keine Grenze mehr, der geht über alles drüber, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und dann müssen dann die eigenen Leute preisgeben. So weit kann es kommen, dass ein Israel an die Philister preisgibt. Aber es kommt wieder was ganz Wichtiges, und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt. Selbst wenn ein Gläubiger hier in die Falle geht, wenn auch ein Gläubiger hier versagt, selbst wenn es so weit geht, dass er manchmal, ich sage mal, aus Gerichts- und Erziehungsgründen von Gott her preisgegeben wird, wenn wir zu Vers 14 kommen, das sehen wir doch was Interessantes, was Erstaunliches. Als er nun nach Lechi kam, jauchzten ihm die Philister entgegen. An dem Zeitpunkt, wo er durchs Gericht und durch seine eigene Sünde wieder in der Falle sitzt, wirklich in der Falle sitzt, heißt es plötzlich, jetzt kommt der Heilige Geist wieder über ihn. Das heißt, Gott lässt seine Gesalbte nicht ohne weiteres fallen, selbst wenn sie irgendwo in eine Falle gegangen sind. Er erzieht sie, er lässt sie schwere Wege gehen, er lässt sie auch manchmal über die Stränge schlagen. Aber wenn es hart auf hart geht, dann sind sie doch die Gesalbte des Herrn und der Herr greift ein. Und dann hat der Gläubige manchmal aus unerklärlichen wirklich Gründen wieder Sieg. Über 2. Korinther 1, Vers 10 mal angucken. Ich habe sie am Sonntag gelesen, ist mir ungeheuer wichtige Stelle. Er hat uns denn von solchem Tod errettet und rettet uns noch, und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner erretten wird. Das heißt, diese Verheißung, dass Gott letztendlich den Gläubiger auch aus dem Elend wieder rausholt, die bleibt bestehen. Man darf natürlich nicht spielen mit der Gnade. Aber das Interessante ist, der Simson hat ja gar nicht mit der Gnade gespielt. Der hat nicht mutwillig gesündigt, sondern das war Wesen. Das war das Schlimme. Der war vom Zeitgeist so geprägt, wenn du den wahrscheinlich gefragt hättest, ist das Unrecht, jetzt zu der Frau zu gehen, hätte er gesagt, wieso? Da bin ich fast sicher, wenn du den Text liest. Der ist schon abgestumpft. Das heißt, da ist ein Stück geistliche Empfindsamkeit verloren gegangen. Und jetzt lässt ihn Gott schwere Wege gehen. Aber so wie Gott immer handelt, im Gericht, dass der Gläubige aufwacht, aber der Simson in der Mahlzeit nicht. Er ist vernagelt. Aber dann, wo es hart auf hart geht, stellt sich Gott wieder zu seinem Gesalbten, hilft ihm wieder. Dann kommt der Heilige Geist über ihn. Dann kommt er aus den Fesseln, aus den Bindungen heraus. Das ist auch ein Bild für den Gläubigen, der droht unterzugehen, wenn es hart auf hart geht. Bevor Gott den Menschen fallen lässt, kommt zuerst nochmal der Heilige Geist über ihn und holt ihn raus. Das heißt, Gott lässt den Gläubigen nicht ohne weiteres fallen. Was jetzt interessant ist in Vers 15, er fand einen frischen Eselskinnbacken. Und wenn ihr jetzt nochmal die Texte in Ruhe lest, dann seht ihr einfach hochinteressante Zusammenhänge. In Vers 8 schlägt er sie, die Philister, mit seinen bloßen Händen. Was ist deine bloße Hand? Fleisch. Er schlägt sie mit seinem eigenen Fleisch, mit bloßen Händen. Das war der Simson im Fleisch. Das war der Simson, der vom Weltgeist geprägt war. Hier schlägt er die Philister nicht mehr mit bloßen Händen, sondern mit einem Eselskinnbacken. Der Esel, 2. Mose 13, 13, ein Bild für die Erlösung. Das heißt, hier ist der Wille Gottes, dass er so handelt. Hier handelt er in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dieser Eselskinnbacken, der ist frisch. Da geschieht eine Form von geistlicher Erneuerung bei diesem geteilten Menschen. Das kannst du immer wieder feststellen, dass selbst Menschen, die in der Grundstruktur geteilt sind, dass sie immer wieder sowas wie einen Aufbruch erleben. Und dass Gott trotzdem Säge gibt. Und ich habe es jetzt mindestens zweimal deutlich erklärt. Sägen, dass zum Beispiel eine Geistesgabe wirkt. Oder Sägen, dass Menschen zum Glauben kommen. Oder dass jemand segensreich wird, sagt nichts über seinen persönlichen Stand. Das heißt, Gott wirkt auch durch Leute, die teilweise problematisch sind, ich möchte es nochmals betonen. Das ist hier beim Simson eindeutig. Und es heißt hier, er nimmt dann den frischen Eselskindbarke, das heißt, da geschieht Erneuerung. Möchte ich vielleicht dazu lesen, 2. Korinther 4, 16. Darum werden wir nicht entmutigt, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Ich weiß nicht, ob er das kennt. Du kannst doch geistliche Begegnung haben mit dem Herrn. Durch entweder durchs Bibellesen, durch Verkündigung, durch ein Erlebnis, durch eine Gebetserhörung, wirst du angesprochen als Gläubiger. Du wirst im Herzen erschüttert und dann plötzlich sagst du, jetzt diene ich dem Herrn. Also wie ein Neuaufbruch, und kennt ihr das auch, dass dann praktisch, wenn der Neuaufbruch kommt, dass aber vorher schon so eine Prägung von der Welt her war, dass man schon so weit abgestiegen ist, innerlich seelisch, dass sobald die geistliche Spannung weggeht, dann man wieder das Alte zurückfällt. Ist hochinteressant. Und das ist dann der Punkt, wo die Erneuerung nicht der Dauerzustand ist. Und dann fällt man wieder zurück. Aber Gott gibt immer wieder solche Erneuerungen. Gelingt es einem Gläubigen, die Erneuerung zu halten, sich laufend erneuern zu lassen und nicht gleich zurückzufallen, dann kommt das, was man Erweckung nennt, persönlich. Dann geht er wieder aus dem seelischen Bereich raus und erneuert sein Leben. Dann kriegt er wieder Boden unter die Füße. Wenn er aber auf das nicht richtig reagiert, gleich wieder zurückfällt das Fleisch, dann passiert das Gleiche, wie wir hier beim Simson haben. Das ist der typische Gläubige, der Erweckung erlebt, ein Aufbruch und dann wieder zurückfällt. Das heißt, die Erweckung wird nicht dauerhaft. Sie bricht nicht richtig durch. Gott hat Gnade gegeben. Gott gibt hier Sieg durch diesen Eselskindbagger, durch diese Erneuerung. 1000, das ist die Zahl des Segens Gottes. Da gibt es wirklich einen Segensaufbruch. Und das ist die Gnade Gottes, dass er manchmal Gläubige, die völlig lau sind, benutzt. Das hat mich geschockt bis aufs Blut. Ich hatte mal eine Phase, da war ich so entschieden, wie ich glaube, in meinem Leben noch nie war. Ich habe in der Phase fast keine Menschen erreicht. Brutal. Ich war so klar wie noch nie. Ich habe niemanden erreicht. Ich konnte machen, was ich wollte. Dann hatte ich eine Phase, da hatte ich eine Krise. Da ging es mir so dreckig wie selten mal. Ich habe wieder bewusst der Sünde gelebt, aber ich war die Lauheit in Person. Ich bin nur noch rumgehängt. Dann habe ich einen Schock noch am anderen gehabt. In dieser Phase der Lauheit habe ich die Leute erreicht, das war für mich brutal. Und das war wie wieder ein Lockmittel Gottes. Über das hat er mich rausgeholt. Da ist dann so gewesen, Gott hat Gnade gegeben, gerade wo ich lau war. Und ich habe trotzdem die Leute erreicht, habe mich geschämt. Ich habe gesagt, Herr, du benutzt mich jetzt, nachdem ich so lau bin. Da habe ich mich geschämt, vor Gott her. Wisst ihr, das ist herrlich, wenn Gott es macht. Gerade wenn wir uns selber verdammen würden, sagt die Bibel, verdammt uns der Herr nicht, sondern er streut. Wenn wir ihn verleugnen, verleugnet er uns zwar, wenn wir ihn aber nicht verleugnen, ist er trotzdem treu und stellt sich dann trotzdem zu uns. Und dann oft kommen wir raus. Wenn man das stabilisiert, dann die Erneuerung erlebt, dann rauskommt und vorwärts geht, dann geht es wieder rauf. Wenn man aber das, so wie es hier beim Simson ist, wenn es bloß kurzfristig geht und man wieder zurückfällt, dann schlittert man wieder das Alte rein. Dann hat man nur die Chance, dass Gott wieder so eine Erweckungsphase gibt. Und das ist der Kampf der Endzeit, der sich hier beim Simson in seinem Herz abspielt. Das ist unser Kampf. Und zwar, weil ausdrücklich dieser Zeitgeist immer stärker wird. Der wird doch nicht schwächer. Also ich find's absolut dramatisch. Auch im Reich Gottes. Weißt du, die klaren Gläubige fangen dann auch an zu spinnen. Also ich habe den Brüder am Samstag bei der Schlachtersitzung, habe ich ihnen aus der Jugendzeitschrift dran, habe ich ihnen Dinge mal, ich bin mir auch bewusst, dass es ein unterschiedliches Maß des Glaubens gibt, dass Gläubige gibt, die was vertragen und Gläubige, die nichts vertragen. Ich habe dann bei meinen Brüdern ganz genau ausgewählt, wem ich es zeige und wem nicht. Ich habe es nur zwei von den Brüdern gezeigt, weil ich sicher war, die anderen, die sind so schockiert, für dich der Tag kaputt. Die können nicht mehr schaffen. Ich habe es drum oder sind völlig schockiert. Ich habe es nur den zwei Stabilen gezeigt. Die waren so blass und so, ich sage es mal, ich muss vielleicht einmal hier deutlich sagen, also solche Zeitschriften, die gehören Dreck immer. Das ist schlimmer wie Welt. Das ist, also eine rein weltliche Sache ist harmloser, weil die nicht vermischt ist. Da hast du nur Vermischung. Da hast du unter frommem Mantel hast schlimmere Sachen wie in der Welt. Und das ist eben typisch. Und jetzt kommt das beim Simson. Dieser Kampf von dieser Erweckungsphase und dann kommt der Zeitgeist wieder. Wie stark bin ich jetzt geprägt? Da geht es hin und her und das ist ein Kampf. Und jetzt muss uns klar sein, in der Endzeit nimmt der Kampf zu. Geschwister, das lässt nicht nach. Ich sehe das bei mir. Ich habe, wisst ihr, wenn man denkt, je älter du wirst, je reifer du wirst, je besser wird's und so, stimmt doch nicht, sondern der Zeitgeist nimmt zu. Das heißt, du wirst angegriffen. Du wirst stärker angegriffen wie vielleicht vor 5 Jahren, weil der Zeitgeist halt auch stärker wird. Jetzt muss man vorsichtig sein. Jetzt muss man einfach gucken, wenn du siehst. Aber jetzt nochmal, mitten in der Erweckungsphase macht dieser Simson etwas. Er ruft den Namen des Herrn an. Und dann erhört Gott sein Gebet. Und das ist das Ungeheure, dass auch Gott Gebete erhört von Gläubigen, wenn sie eigentlich wirklich, ich sag's mal, im Elend sitzen. Und das ist etwas, was der Gläubige nie aufgeben darf, auch mittendrin. Wisst ihr, es gibt Gläubige, also ich habe Fälle, ich weiß jetzt 2 Fälle, wo ich fast 100% sicher bin, dass einmal jemand an der Rand, vielleicht, ich weiß nicht, ob es Abfall ist schon oder ob es bloß ein Fall ist, aber wo Gott ein Menschen Elend gebracht hat, weil er glaubt hat, dass er schon alles kaputt gemacht hat. Und das zweite Mal weiß ich einen Fall, wo jemand glaubt hat, dass er eine Sünde begangen hat, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob das alles stimmt. Also Lüge vom Teufel. Wo der Mensch so an sich verzweifelt, und darum ist der Perfektionismus geistlich gefährlich, wo sie an sich verzweifeln und nicht mehr den Mut haben, den Namen des Herrn anzurufen. Und dann ist er elend. Und das hatte der Simson wenigstens noch. Er hat etwas begriffen, dass er den Namen des Herrn anrufen darf. Und das muss sich der Gläubige erhalten, egal was für eine Situation er ist, dass man den Namen des Herrn anruft. Wisst ihr, Gott will doch keine Perfektionisten, sondern wenn ich noch so irgendwo ins Elend reingeraten bin, wenn ich den Namen des Herrn anrufe, holt er mich raus. Und das ist ein entscheidender Punkt. Man darf nicht hier in der eigenen Verzweiflung dann kaputt gehen. Und zwar hier muss man einfach etwas sehen. Gott erhört Gebet. Hier steht es, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Wenn mir im Elend ist, wann soll ich Gott anrufen? Rufe mich an am Tage der Geistlichkeit, wenn ich besonders geistlich bin. Statt es der Bibel. Sondern rufe mich an am Tage der Not, wenn es schlecht ist. Dann wird Gott eingreifen. Und das ist ein entscheidender Punkt. Wer den Namen des Herrn einrufen, wird gerettet werden. Und dann siehst du hier, Gott gibt ihm Wasser des Lebens. Er gibt ihm eine richtige Erweckungsphase. Und jetzt guck dir mal her, was jetzt passiert. Jetzt passiert eigentlich was. Das packst du nicht, das packst du nicht. 20 Jahre lang richtet er Israel. Und die Bibel, die sagt jetzt hier keinen genauen Zeitpunkt. Aber sie zeigt hier, wie hier letztendlich Gott handelt mit diesem Simson. Und du siehst hier etwas, wie er Erweckung erlebt. Und 20 ist 4 mal 5. 4 ist allumfassende Zahl, das heißt alles, und 5 ist Gnade. Das heißt, es wäre ja für diesen Simson Gnade da gewesen, diesem Zeitgeist zu entfliehen. Das ist eben das Dramatische, die Gnade ist da. Wenn man jetzt aber weitergeht und einfach uns nochmals bewusst macht, was hier passiert ist. Ein Mann mit einem geteilten Herzen, den Gott trotzdem benutzt, geht seine weltliche Lüste, geht diesem Zeitgeist nach, geht wieder zu dieser Frau, rächt sich dann fleischlicherseits, kommt das Elend, wird den Feinden ausgeliefert durch eigene Schuld im Dreck. Und dann hilft ihm Gott trotzdem. Und das ist das Brutale. Das ist eigentlich die Gnade Gottes. Dann ruft er den Namen des Herrn, er gibt ihm Sieg, holt ihn aus dem Dreck nochmals raus. Und er kriegt sogar hier einen Ort, wo es heißt, man nennt die heute noch Quelle des Anrufers. Das heißt, er tut sich eine Quelle des Lebens auf. Er kommt aus dem Dreck raus, kriegt wieder Sieg und hätte jetzt die Möglichkeit, vorwärts zu gehen. Und jetzt könnte er Israel richten. Jetzt könnte er von diesen Frauen wegbleiben. Das ist ja ihre wunde Stelle. Jeder hat Schlagseite. Aber es war seine Schlagseite. Man könnte vorwärts gehen. Und dann kommen wir zu Kapitel 16. Und dann bricht das Elend voll los. Und da siehst du jetzt etwas, wie er die Erweckungsphase nicht genutzt hat, geistlich stabil zu werden. Er hat sich auch in der Phase der Erweckung gehen lassen, Zeitgeist gegenüber, hat nichts getan. Nichts getan. Und das ist die einzige Gefahr für die Gläubigen, dass wenn Gott ihnen Erweckung gibt, wenn einen Aufbruch gibt, dass sie dann nichts tun. Das heißt, dass sie es nicht stabilisieren. Dass ich gehe lasset. Und Jesus und Simson ging nach Gaza. Das ist jetzt ein riesen Problem. Wenn ihr jetzt einmal seht, diesen Simson treibt es systematisch. Es treibt ihn das erste Mal in Kapitel 14 nach Timnat zu den Philister. Es treibt ihn zu der Welt und das zweite Mal treibt sie nach Gaza und Gaza war das Zentrum, praktisch die Hauptstadt der Philister. Das heißt, er geht jetzt sogar ins Zentrum der Philister, seiner Feinde. Sag mal, das ist der Höhepunkt von mangelnder Absonderung, dass du ins Zentrum deiner Feinde gehst. Simson geht nach Gaza und was tut er? Ihr kennt, wenn ihr die Kapitel vergleicht, das passiert immer das Gleiche. In Kapitel 14, Simson ging nach Timnat zu den Philister und hinab und sah ein Weib. Simson ging nach Gaza und sah eine Hure. Eine dumme Hure. Dumme ist das altdeutsche Wort. Das ist genau das Gleiche. Er geht wieder zu den Philister, er sieht wieder. Wisst ihr, da passiert genau das Gleiche, was wir das letzte Mal ja betrachtet haben. Es läuft wieder das Gleiche ab, er sieht. Und wenn man das jetzt einfach sieht, dann musst du sagen, im Prinzip haben diese Erweckungen, und das ist jetzt hochinteressant, da haben diese Erweckungen in der Grundherzenstellung dieses Mannes nichts bewirkt. Das heißt, die Erweckung ist verpufft, die ist spurlos an ihm vorbeigegangen, da ist nichts passiert. Es ist gar nichts passiert im Herzen dieses Gläubigen. Sondern er ist in dem alten Elend drin geblieben, er ist nicht rausgekommen. Wisst ihr, jetzt passiert etwas. Und das werdet ihr sehen, wie er dann endet. Weil der Zeitgeist immer schlimmer wird. Weil auch bei den Gläubigen es immer schlimmer wird. Weil die Beeinflussung von außen immer katastrophaler und immer böser wird, passiert einfach Folgendes, dass auch, wenn man passiv bleibt, das müsst ihr euch merken, sobald du passiv bleibst, wirkt die andere Kraft. Wir haben das erlebt im Kampf mit der Pfingstbewegung. Waren wir aktiv geistlich, nichts passiert. Waren wir passiv, hat die andere Kraft zurückgeschlagen. Und das ist immer so. Wenn du heute passiv bleibst, in der Zeit, die du aktiv Widerstand leistest, dann bricht es rein. Und zwar der Zeitgeist wird immer schlimmer. Das heißt, der Einbruch kommt immer schlimmer. Von außen. Wenn man letztendlich nicht Widerstand leistet. Und das ist ja beim Simson. Da ist kein Widerstand. Wenn der jetzt gegangen wäre und gesagt hätte, oh, ich elender Mensch, Philister, meine Gegner, das Teuflische, meine wunde Stelle, ich will da nicht mehr hingehen. Nö. Sondern er war vermischt, wisst ihr, im Herzen. Da war schon kein Widerstand mehr. Und trotzdem hat ihn Gott noch gesalbt gehabt. Und er erlebt hier einen klassischen Rückfall. Und zwar, hier siehst du jetzt, ich sage es mal vorsichtig, vom Zwischenmenschlichen her, wenn man jetzt mal das übersetzt, ist Neue Testament. Die Bibel geht davon aus, dass die Frucht des Geistes, Galater 5, 22, letztendlich Selbstbeherrschung ist. Luther hat mich Keuschheit übersetzt, das ist aber Selbstbeherrschung in jeder Beziehung. Wisst ihr, jetzt musst du einfach hingehen und musst auch den jungen Gläubigen bereits, das haben die alten Brüder bei uns gemacht, du musst ihnen systematisch sagen, was normal ist und was nicht normal ist. Das heißt, du musst sie praktisch immunisieren, du musst die Gläubigen beibringen, was ist bei den Gläubigen normal. Nicht das, was der Zeitgeist draußen macht, sondern das, was bei uns hier der Normalzustand ist bei den Gläubigen. Das ist es, um das geht es. Das ist der Wille Gottes und nicht das, was draußen ist. Und guckt, wenn ich zum Beispiel, wenn jetzt ein, mir hat der Fall, da hat ein 18-Jähriger mit dem Auto eine junge Schwester abgeholt, hat sie nachts am 10, halb 11 mit dem Auto wieder zurückgebracht. Dann bin ich gekommen und habe gesagt, es geziemt sich nicht, dass du als, dass ein junger Kerl, praktisch ein Mädel, dem einfach heimfährt. Da lacht man dich halt aus. Wenn sie mir schon Schwester gesagt hat, darf ich mit dir noch Thalheim, weil müssen oder sowas, und ich hätte allein mit der Schwester fahren müssen, verweigere ich das. Du merkst, das ist einfach für die Leute nicht mehr normal. Man sagt, wieso? Das ist alles so. Ich sag's mal hart, der Abstand zwischen den Geschlechtern ist heute nicht mehr normal. Sagen wir, das, was früher gegeben hat, du fährst Zug, ich bin ja inzwischen Profi-Zugfahrer. Also Zugfahrer ist was für Nummer. Du hast eine Zugfahrt, du kannst jetzt im Zug ja hinsitzen, wo du willst. Dass das der Normalstand ist, du sitzt jetzt im Zug, dann sitzt halt nicht neben Frauen, sondern neben Mann, das ist normal. Ich rede nicht mehr normal, das ist alles.
Alles, was mal in der Welt früher bei den Gläubigen auch normal war, das heißt der Abstand zum anderen Geschlecht, sich normal zu benehmen, ist weg. Das ist schon beim Simson. Er hätte sich vom mosaischen Gesetz absolut absondern sollen. Er hätte da nicht hingehen dürfen. Er hätte absolut seinen bunten Punkt hätte Widerstand leisten müssen und nichts. Wisst ihr, jetzt wenn wir ins Neue Testament reingehen, dann sagt die Bibel halt hier, das ist gefährliches Gebiet, da muss man aufpassen. 1. Korinther 6, Vers 18. Flieht die Unzucht, jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Der Unzüchtige aber sündigt an seinem eigenen Leib. Das müssen wir einfach mal sagen. Wisst ihr, man macht uns heute systematisch weiß, dass Sexualität nicht gefährlich ist. Und die Bibel sagt genau das Gegenteil. Da muss man einfach nüchtern sein und sagen, was sagt die Bibel? Es ist gefährlich. Es ist ein gefährliches Gebiet. Also Finger weg. Wisst ihr, wenn zum Beispiel, ich sag's mal hart, wenn die Bibel sagt, zu den jungen Gläubigen, fliehe die Lüste der Jugend, dann musst du es denen einrichten. Die Jugend ist der Mensch am anfälligsten. Dann musst du das einrichten bis zum geht nicht mehr. Da muss man prägen, da muss man nicht sagen, ja, das ist heute nicht mehr so. Früher, du findest immer mehr Hefter, Bücher, Dinge im Reich Gottes, wo man sagt, was früher als Sünde angesehen ist, das ist ja gar keine Sünde, ist doch alles harmlos. Ist doch alles psychologisch erklärbar, ist doch alles natürlich, ist doch normal, wir sind doch normale Menschen. Wisst ihr, das ist dieser Zeitgeist, der an die Gemeinde einbricht. Jetzt müssen wir zurückgehen auf das Level, auf den Standpunkt, den die Gläubiger aller Jahrhunderte hatten und sagen, jede sexuelle Aktivität außerhalb der Ehe ist Sünde, egal wie die heißt. Sünde. Wisst ihr, dann habt ihr so Fälle, ich weiß jetzt der Fall, wo ein führender Führer des Reiches Gottes Folgendes gesagt hat. Ich weiß, dass das ein Problem ist. Wenn Menschen Rente kriegen und verwitwet sind, dann hat sich der Welt Folgendes eingebürgert, dass die einfach zusammengelebt haben, nicht geheiratet haben, weil sie zum Beispiel dann doppelte Rente kriegen. Das war nicht der Normalzustand. In der Welt ist das gang und gäbe. Bei den Gläubigen war es bisher so, wenn das passiert ist, haben ihnen klipp und klar gesagt, es ist Sünde. Ehebruch, brauchen wir gar nicht reden. Oder was Hurerei, wenn sie gar nicht verheiratet sind. Und jetzt ist halt so, es ist tatsächlich passiert, dass ein führender Evangelikaler geäußert hat, dass die das um des Geldes willen, um der Rente willen einfach belassen sollen, sie sollen sich lediglich segnen lassen, dann wäre es vor Gott in Ordnung. Neue Vorstellung. Wo man da hinkommt, aber da macht er etwas. Da dringt das Reich Gottes selber etwas ein, das nicht normal ist. Das heißt, da werden die Maßstäbe verändert. Und jetzt ist so, gerade im zwischenmenschlichen Bereich, da sagt die Bibel ganz klar, ist ein Unterschied zwischen Gläubigen und Heide. 1. Thessaloniker 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass er euch der Unzucht enthalte, dass jeder von euch wisse, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehre zu besitzen, nicht mit leidenschaftlicher Gier wie die Heiden. Und ich sage mal eins ganz klar, ich besitze ungefähr, ich weiß jetzt nicht, wie schlechter Schätzer, ich besitze vielleicht 10 Ehebücher aus dem christlichen Lager. Ich besitze eins aus dem halbchristlichen Lager, das ist vom Beauvais, das ist immer noch das Beste. Und der Rest vom christlichen Lager, da gibt es ein Gutes und der Rest ist reif und Dreckel immer. Ich habe inzwischen Ehebücher, die habe ich immer gekauft, wo ich noch in der Pfingstbewegung war. Das war ein Mann, der sonst hervorragende Bücher schreibt. Und ich habe das Buch einmal gekauft, ich habe das Buch dann begonnen zu lesen, ich habe einen Schock gehabt. Und dann habe ich immer einen Ältesten getroffen vor anderen Gemeinde, der hat gesagt, wunderbar, dieses Buch, ich sage, hast du je gelesen? Hat drei Viertel hat das gelesen, ich sage, ich lese voll los, dann weißt du, was los ist. In diesem Buch geht es nicht nur von aller Praktiker her schlimmer wie in der Welt zu, sondern der sagt auch, und wenn du es von deinem Gewissen her kannst, wenn ein krankes Kind da ist, dann treib halt ab. Eiskalt. Eiskalt. Wisst ihr, und das ist ein Riesenproblem. Die Bibel sagt hier, es ist ein absoluter Unterschied zwischen der Welt und den Gläubigen. Und das bricht langsam ein, dass das, was der Welt normal ist, bei den Gläubigen halt auch normal ist. Und da muss ich einfach wehren.
Es ist ein Normalzustand, dass bei uns in den Kreisen der Gläubigen andere Maßstäbe herrschen. Da geht es anders zu, das ist einfach anders. Wisst ihr, wenn ich nicht mehr in der Gemeinde die Gewähr haue, dass dort sauber zugeht, ja, was tue ich dann? Ich habe mal zu einer Kollegin gesagt, da hat einer meiner Vorgesetzten, da hatte die so dermaßen blöd Aussprüche losgelassen, dem Mädel gegenüber. Ich bin hinterher zu ihr und gesagt, warum hast du dem keine geknallt? Er sagt, das geht doch nicht, das darf man doch nicht. Und so ist. Und im Reich Gottes ist halt so, wenn solche Linien sich nur zeigen, dann müssen wir sie bekämpfen, auch im Reich Gottes. Und ich denke, da müssen wir einfach nüchtern sachlich sein. Und uns bewusst sein, dass die Bibel hier ganz klare Maßstäbe hat. Und die Maßstäbe, die sie hat, die gelten im Innerverhältnis für die Gemeinde, nicht die von draußen. Das ist einfach die Tatsache. Wisst ihr, und ich sage es jetzt mal hart, wenn du dann lauter Leute hast in Zukunft, wenn es so ist, dass jeder Zweite geschieden ist und jeder Zweite nur noch zusammenlebt und dass wenn du 100 Leute hast, dass die 95 hast, die auf dem Sektor Probleme haben, dann muss man das halt als Endzeitkampf auf sich nehmen und dann sagen, dann ist es halt so. Dann musst du Leute sagen, ihr müsst zum Beispiel in dem Fall dürft ihr nicht zusammenleben, selbst wenn die Rente nicht reicht. Notfalls muss dann die Gemeinde mithelfen, dass sie durchkommen. Das ist dann eine Aufgabe von der Gemeinde. Aber zu sagen, wir können auch nichts machen, um das Geld des Willen Gottes halt. Ja, wo kommen wir da hin? Das ist diese Falle, dass man einfach dem Zeitgeist nachgibt und dann letztendlich aus der Segensspur Gottes herausgeht. Und dann passiert das Gleiche wie beim Simson. Dann passiert genau das Gleiche. Dann wird die Gabe missbraucht letztendlich. Dann geht auch jede Segensspur Gottes geht kaputt. Man macht dann die Säge Gottes kaputt, auf ihre Gemeinde für sich selber. Und wenn wir jetzt einmal sehen, 2. Korinther 10, Vers 8, dort heißt es, denn wenn ich mich auch noch etwas mehr rühmen wollte wegen unserer Vollmacht, die der Herr uns zu eurer Erbauung und nicht zu eurer Zerstörung gegeben hat. Das heißt, es ist immer letztendlich, ich sage es einmal, eine Gabe. Wenn Gott zum Beispiel jemand eine Gabe gegeben hat, er hat ihm bestimmte Erkenntnisse gegeben, er hat ihm bestimmte, ich sage mal, Dominanz oder irgendwas gegeben, das er braucht fürs Reich Gottes, wenn der das dann missbraucht, das gehört auch zu diesem Zeitgeist, für seine eigenen Ziele, weil er zum Beispiel eifersüchtig ist, weil er rumeifersüchtelt um Ehre und benutzt es dann, um die Gläubiger auszuschalten, um sein Machtspiel zu treiben, dann hast du genau das. Die Gaben Gottes sind gegeben, um zu auferbauen. Der Simson hatte der Heilige Geist, um Israel zu richten und die Philister im Kampf zurückzudrängen. Er hatte sie nicht, um Philister letztendlich totzuschlagen, weil er Interesse hat ihrer Frau. Das war nicht das, was Gott wollte. Er hat auch nicht letztendlich die Gabe gehabt, um letztendlich ein Stadttor rauszureißen, nur weil sie nicht getan, ob weil sie ihm nahegetreten sind. Das ist ein entscheidender Punkt. Er missbraucht seine Gabe. Und ich denke, hier ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Je weiter wir in die Endzeit kommen, ist die Gefahr, dass man in so eine Haltung wie dieser Simson hineinkommt. Da gibt es ein absolutes Mittel, und das ist 2. Korinther 12, Vers 19. Das ist eine ganz wichtige Bibelstelle. Meint ihr wiederum, wir verantworten uns vor euch? Jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Es spielt keine Rolle, was die Menschen sagen. Ich muss mich in letzter Konsequenz nicht vor den Menschen verantworten, sondern vor Gott. Das ist ein entscheidender Punkt. Ich muss mich vor Gott verantworten, nicht vor den Menschen. Ihr müsst einfach sehen, es gibt zwei Extreme im Reich Gottes. Es gibt das Extrem, wo man der Zeitgeist so auf sich wirken lässt, dass man genauso reagiert wie die Welt. Das ist Sünde. Es gibt aber andere Sünde, wo man letztendlich die biblische Heiligungslinie so überzieht, dass man Perfektionismus aufbaut. Das ist genauso sündhaft. Das ist genauso sündhaft. Und bei beiden Punkten spielt es keine Rolle, was die Menschen sagen. Wenn die Menschen sagen, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, spielt gar keine Rolle für den Gläubiger. Sondern er muss prüfen vor Gott und dann muss er reagieren. Und vor Gott heißt hier, das geschriebene Wort ist der Maßstab. Und es gibt viele Dinge, die sind gar nicht weltlich, wo man sagt, sie sind weltlich. Und es gibt viele Dinge, wo man sagt, sie sind geistlich, die sind aber gar nicht geistlich. Hier muss man lernen, die Bibel zu lesen, wie ein kleines Kind, wirklich zu gucken, was meint jetzt die Schrift. Es gibt Brüder, es gibt, ich sage mal Versammlungen, es gibt Brüder, die sind zum Beispiel so, da wird ganz, ganz krass abgesondert. Das geht dann so weit, dass wenn ein Gläubiger zum Beispiel nicht gleich denkt wie du, dann nimmst du dem dann nicht einmal das Abendmahl mit dir. So krass wird abgesondert. Aber bei der gleichen Versammlung gibt es, wenn du rausgehst, gibt es Blech. Blech. Das sind so kleine Blechdinger an die Wand geschraubt. Wisst ihr, so was? Das ist das Blech. Das ist, um die Zigarre auszumachen, die Stumpe. Also auf der einen Seite wird radikal überzogen abgesondert, auf der anderen Art wird gequalmt. Ich habe einen von deinen Brüdern gekannt, der mir sehr lieb war, aber eine Macke hat er gehabt. Da ist wieder, er war sehr abgesondert, aber wiederum hat er mit Sachen gehandelt, da hätte ich nie mehr schlafen können. Also, er war ein Großhändler. Da muss ich einfach sagen, dann sagt man zu mir, ja, der Bruder ist bekehrt vor einer großen Kette. Ich weiß jetzt nicht mal, der Großname wüsste ich, aber ich weiß nicht, wie der Bruder heißt. Ein riesen Verkaufsding, der scheint wiedergeborener Gläubiger und ein glasklarer Gläubiger. Der ist wiedergeboren, der geht in die Versammlung und so. Sagst du, wunderbar. Und dann kriegst du sein Prospekt und musst sagen, ja, jetzt weiß ich auch nicht. Kann ein Gläubiger das verkaufen, was da drauf ist auf dem Prospekt? Ihr begreift, was ich meine. Dieses zwiegespaltene Herz, dass man auf eine Art Gott dient und gleichzeitig im Zeitgeist langsam in seinem Herz ein Stück für Stück nachgibt. Da endest du wie der Simson. Und jetzt gibt die Bibel einen ganz einfachen Maßstab. Sie sagt, du musst es nicht vor Menschen verantworten, sondern vor Gott. Und ich sage es mal vorsichtig. Es gibt Dinge, wo ein Teil der Gläubigen sagt, da bist du zu extrem, zu hart bei mir. Es gibt einen Teil der Gläubigen, die sagen, an dem Teil bist du zu lau. Wenn ich auf das alles höre, Dad, jedes Mal, wenn irgendjemand schreit, zu lau, zu hart, würde ich verrückt wäre. Sondern man muss es vor Gott klären. Und das ist das, was hier die Bibel sagt. Vor Gott in Christus reden wir. Und so geht der Dienst. Vor Gott in Christus, das alles Geliebte zu eurer Erbauung. Und das ist das, wie ein Gläubiger letztendlich überlebt, wo er nicht der Weg des Simpsons geht, nicht der Weg der Vermischung, sondern wo er wieder in ein gesundes Fahrwasser kommt, wenn er genau das Gleiche tut. Wenn er letztendlich hingeht und praktisch vor Gott lebt. Das heißt, das, was er tut, ist vor Gott. Er lässt sich prägen vom Wort Gottes her. Vor Gott. Er prüft es vor der aufgeschlagenen Bibel. Das, was er hier kriegt, ist sein Maßstab, nicht das, was draußen ist. In Christu. Das heißt, er kämpft darum, dass jede bewusste Sünde weggeht, dass er dauernd im Herrn bleibt, dauernd in der Reinigung lebt, dauernd durch Jesu Blut gereinigt wird und dauernd in ihm bleibt. Und dann übt er seine Berufung aus. Dann ist es vor Gott in Christus und dann geschieht es zur Erbauung. Dann funktioniert auch der Dienst. Und beim Simson war es, wenn man das übersetzt in die neue Zeit, war es nicht vor Gott. Er hat die ganz klare Warnung Gottes einfach gebrochen. Und es war auch nicht in Christo. Er hat, siehst du, er hat keine geistliche Grundhaltung gehabt, trotzdem, dass er der Heilige Geist hat. Er hatte keine geistliche Grundhaltung, er hatte fleischliche Grundhaltung. Und es ist so, man muss das einfach nüchtern sehen. Ich möchte auch nochmal die Warnung aussprechen. Das geht nicht gleich bergab. Und man darf nicht sagen, jetzt habe ich der Herr ja springen lassen, jetzt letztendlich geht's gut. Sondern es ist immer so, Gott gibt Erweckungen, Gott gibt Warnungen, Gott gibt Lockrufe, um uns wieder rauszuholen, um uns wieder auf den festen Stand zu stellen. Aber im Simson siehst, guckt, wenn er nur sagt, so Gott will, werden wir das nächste Mal betrachten, Richter 16, Vers 4, danach gewann er ein Weib lieb, am Bache Sorik. Wisst ihr, was der Bach Sorik heißt? Kommen wir dann drauf. Da geht's um Wein. Was darf in der Massirea nicht, wo darf er nicht hingehen, wo Wein ist. Hat er immer der Zug, genau das zu tun, was er nicht durfte. Und dann siehst du, dann geht er voll endgültig. Jetzt hat Gott ihn hier irgendwo dann laufen lassen und jetzt hat er die Grenze überschritten, wo er überschreiten durfte. Und das Ende ist, dass er letztendlich untergeht. Und das ist die Gefahr in der Endzeit. Und das muss man einfach sehen. Übrigens, was hochinteressant ist, mit dieser Begebenheit, das werdet ihr nachher sehen, das ist hochinteressant, mit dieser Begebenheit endet die Erziehungsphase dieses Buches. Und ab dieser Erziehungsphase des Buches, wo die endet, kommt der antichristliche Radikalabfall. Es kommt der Sturm, dann es kommt der Götzendienst. Und dann liest du nichts mehr von Erweckungen. Du siehst einmal nur, wie Gesamtisrael relativ geistlich handelt, aber mit dieser persönlichen Begebenheit vom Simson endet die Warnung. Das heißt, das ist schon so ein Musterbeispiel aus dem Buch der Richter für die Endzeit, wo wir aufpassen müssen. Da ist die Hauptgefahr Vermischung und vor allem das, was die Welt hier normal macht. Wisst ihr, und mir ist das doch klar. Irgendwann wirst du strafbar sein, wenn du zum Beispiel, wenn du auch das, was der Gesetzgeber heute alles toleriert, gleichgeschlechtliche Ehe und so Dinge, wenn du das dann ablehnst als Gemeinde, irgendwann wirst du dich strafbar machen. Und du musst rechnen. Aber dann ist wieder die Frage, interessiert uns, was Menschen sagen oder das, was vor Gott ist? Es gilt das, was vor Gott ist. Da haben wir überhaupt keine Wahl. Es gilt für alle diese Dinge. Und vor allem, ich bin tief überzeugt, auf dem zwischenmenschlichen, auf dem sexuellen Bereich, aber auch auf dem Bereich, ich sag's mal, der Normalität, was überhaupt normal ist, wird es immer verrückter werden. Mit Drogen, mit allem, es wird immer schlimmer werden. Und wir müssen einfach sehen, die Gemeinde ist eine Insel, ein letzter Hort, wo es das alles nicht gibt. Wo die Gläubigen normal sind, die Gläubigen wie vor 2000 Jahren sind, wo einfach alles normal ist. Das ist der Normalzustand, den müssen wir halten. Den kann man aber nicht halten, wenn man die Herzenshaltung eines Simson hat. Wenn man Erweckungen erlebt und dann nicht in der Erweckung stark wird, sondern wenn man in der Erweckung sich dann wieder in die Passivität kippen lässt, dann rutscht man weiter ab. Und der Abstieg, das siehst du beim Simson, geht stufenweise. Das erste Mal ist er gefallen, Gott hat ihm geholfen. Das zweite Mal ist er gefallen, Gott hat ihm geholfen. Wie oft redet Gott im Leben eines Menschen? Dreimal, jetzt kommt das dritte Mal. Und das dritte Mal geht er runter. Das heißt, er hat die dritte Chance hat er nicht mehr gepackt. Gott hat ihm dann am Schluss Gnade gegeben, weil er den Namen des Herrn wieder angerufen hat. Er ging also hier letztendlich nicht verloren, der Simson. Aber er ging menschlich jämmerlich unter, man hat ihm die Augen ausgestochen, das ist wohl eine Katastrophe. Man hat ihm das Zeichen des Nazireatums abgenommen, hat ihn abgeschoren, Schande, gell? Also wenn das alles siehst, was ihm dann passiert ist, das ist schlimm. Aber für uns ist wichtig, ich möchte zum Schluss Jakobus 4, Vers 8 lesen, diesen Vers. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und macht eure Herzen keusch, die ihr geteilten Herzen seid. Es geht um das ungeteilte Herz, letztendlich Gott zu dienen. Das heißt, dass hier das, was von Gott herkommt, der alleinige Maßstab ist. Und ich möchte nochmals etwas betonen, Geschwister, vergesst es nicht. Wenn ein Gläubiger das nicht tut, dann hat es in der Regel mit Hochmut zu tun. Der Hochmut ist die Wurzel, wo wir zu Fall kommen in der Ecke. Nicht die Schwäche, sondern Hochmut ist es. Wo man hochmütig ist, wo man seine eigenen Wege gehen will, selber entscheiden will, was richtig ist und nicht akzeptiert, dass Gott das letzte Wort hat über alle diese Dinge. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Herr Jesus, danke dir einfach, dass du uns in deinem Wort so klar Maßstab und Richtlinie gibst. Du siehst auch, wie dieser Zeitgeist die Gläubigen angeht und wie die Gesetzlosigkeit überhand nimmt und du sagst, wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, dann wird die Liebe der Gläubigen erkalten. Gib uns einfach Gnade, dass überall, wo schon Beeinflussung und diese üble Zeitgeisterscheinungen sind, dass wir Gnade haben zur Buße letztendlich. Und dass wir nicht den Weg des Simsons gehen, sondern dass wir diesen Weg gehen, den wir an die anderen Gläubigen sehen, die auch in solchen schlimmen Phasen herausgekommen sind, überwunden haben, wie in Jeremia mit dem Abfall. Gib einfach Gnade. Und lass uns lernen, was es heißt, von dir allein geprägt zu sein, vom Vater im Himmel zu leben, in dir und letztendlich dann auch seinen Dienst zu tun, Frucht zu bringen für dich. Gib uns einfach Gnade. Du weißt, wo jeder von uns steht. Ich bitte einfach, dass du dich erbarmst, dass du mit uns zum Ziele kommst. Und dafür danke ich dir. Amen.